Zur Folge 253 der Apfelnerds mit Daniel
und Thorsten.
Yay, wir haben es hingekriegt, auch ohne Sascha mal. Wahnsinn, ganz ungewohnt. Das neue Intro haben wir, glaube ich, so noch nie gesagt. Hallo,
Nein. Guten
Abend.
Genau, und wollen wir viele Grüße an den Sascha ausrichten. Er ist leider krank geworden und gute Besserung.
Ja,
da ist hoffentlich kommst du schnell wieder hoch.
Ja, genau. Niedergestreckt. Ich weiß nicht, Grippe oder was hat er geschrieben, ne? Oder starke Erkältung. Auf jeden Fall nicht podcastfähig, wie wir wissen. Ja, in dem Sinne wird er diese Woche zuhören müssen. Liebe Grüße.
Zuschauen vielleicht auch.
Vielleicht auch. Mal gucken, ob er vorbeikommt. Ja, sehr gut. Ansonsten haben wir ein spannendes Programm mitgebracht diese Woche. Sascha wird sich natürlich ärgern, nicht da zu sein, weil die WWDC wurde angekündigt. WWDC 2025 natürlich. Und die Woche vom 9. Juni, haben sie gesagt. Ne? Im Prinzip same old, also derselbe Procedure wie in den letzten Jahren. Also leider nicht unsere Wünsche erhört, das wieder teilweise live zu machen oder so. Also nicht mehr als jetzt in den letzten Jahren, sagen wir mal.
Ja, ne? So. Ja, es hat sich ja so eingebürgert jetzt seit 2020, dass die DubDub jedes Jahr nur noch online ist, beziehungsweise einen Tag. Nach Corona ging es ja dann los, dass zumindest die Entwickler einen Tag dahin kommen können, wenn sie Glück haben bei der Verlosung.
Ja, genau, richtig. Ja, so als jemand, der jetzt aus dem Ausland kommt, finde ich das alles immer ein bisschen schade. Ne? So eine ganze Woche vor Ort wäre natürlich deutlich spannender gewesen. Jetzt dann auch mit Rahmenprogramm und allem, meine ich.
Ja, sonst lohnt sich der Aufwand ja auch nicht.
Ja, eben, genau, ja. Ja, und dieses Jahr kommen natürlich dann noch die Unwägbarkeiten mit dazu. Ne? So auf Mastodon habe ich jetzt auch schon einige Aussagen dazu gehört, dass sie sich lieber nicht in Richtung USA begeben würden aktuell. Denn es gibt ja Berichte davon, dass da legitim einreisende Leute, die irgendwie nach Trumpscher Logik ein bisschen verdächtig sind, da wohl mehrere Tage ohne Anwalt und ohne irgendwelche Konsultationen detained worden sind, ne? Also quasi eingesperrt bei der Immigration, ne? Also wenn man einreist. Und da war auch irgendwie zum Beispiel eine IT-Dame da mit dabei gewesen, die aus Kanada kam oder sowas, ne? So, und die hatte dann irgendwie bitterböse darüber geschimpft und gab auch noch ein paar andere Fälle, die ich gesehen habe. Also wäre ich dieses Jahr vorsichtig, ehrlich gesagt. Also ich reiße mich definitiv nicht drum zu fahren dieses Jahr. Und mal gucken, ob irgendjemand fahren wird. Von Sascha habe ich noch nichts gehört, keine Ahnung. Aber ja, weiß nicht. Mal gucken.
Also ein Kollege von mir, der war vor 3 Wochen in San Francisco und der hatte auch ein, sagen wir mal, etwas Extended Screening.
Okay.
Also er ist nicht so einfach durch die Kontrolle durchgekommen, durch die Immigration. Sie haben sehr viele Fragen gestellt, aber dann war auch alles okay, also nachdem er da durch war. Wie gesagt, man hört einige Einzelfälle. Wie das insgesamt ist, kann man schwer abschätzen. Also ein paar Sachen liest man. Die haben da schön 1,5 Wochen Urlaub gemacht und sind dann auch wieder ausgereist und alles gut.
Ja, gut, wäre schrecklich, wenn sie jetzt alle irgendwie mit Drama versehen würden. Aber naja, gut, die Menge Drama, die jetzt entstanden ist in den letzten Wochen, ist natürlich schon genug, um jetzt mit der Einreise zu hadern. Ich sag's einfach nur mal so, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, was da die Prioritäten sind. Denkt einfach daran, dass ihr schaut, dass ihr sichere Passwörter habt, wenn ihr einreist, dass ihr keine geheimen Firmendaten oder sowas auf den Maschinen habt. Das ist sowieso meistens verboten. Das ist bei uns sowieso schon seit längerer Zeit Policy. Und ob ihr jetzt festgehalten werden oder nicht, hängt natürlich wahrscheinlich auch noch von euren Angaben ab. Ich habe gehört, dass Leute, die aus dem Quermilieu kommen, wohl mit großer Vorliebe festgehalten worden sein sollen, was natürlich sehr ärgerlich ist. Ich weiß nicht, also sie scheinen das wohl irgendwie nicht durch Abfragen, sondern elektronisch ausgewertet zu haben. Ja, wie auch immer konkret. Also vielleicht über Social Media Posts oder sowas. Also wer sich da nicht sicher ist, gerade wenn man da jetzt in diesem Schussfeld von der Trumpschen Regierung aktuell ist, dann würde ich besonders vorsichtig sein. Naja, gut. Sehr ärgerliche Sache. Ich unterstütze das in keinster Weise, muss ich vielleicht nochmal dazu sagen. Und ich finde, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Ja. Jeder wird so akzeptiert, wie er ist. Punktum, basta. Wenn man das nicht tut, dann macht man was falsch.
Genau.
Und diese Offenheit und auch im Prinzip einfach, ne, so jeder kann machen, was er will, Einstellung, die haben wir in den 80er, 90ern sehr stark geprägt. Und ich finde es immer noch schade, dass das so ein Stück weit verloren gegangen ist mittlerweile wieder.
Ja. Wobei, da muss man jetzt auch sagen, Apple hat sich ja dagegen gestellt. Ne? Die haben ja gesagt, nein, wir machen die Sachen weiter. Gott sei Dank, mit Recht. Und warten wir mal ab, was da noch passiert. Aber Apple hat ja sehr viel investiert auch. Und sie waren ja schon immer sehr offen. Und Diversifizierung. Und ich hoffe, die halten die Fahne weiterhin hoch.
Ja, sie scheinen sich, um das gerade kurz zu erklären, so weit geweigert zu haben, diese neue Policy von der Trump-Regierung umzusetzen, dass sie halt eben wie wird das nochmal zusammengefasst? Ich vergesse das auch immer. Also im Prinzip hatten die halt eben Regelungen dafür, dass Gender oder sexuelle Ausrichtung oder was auch immer nicht bei der Einstellung oder bei anderen Themen irgendeine Rolle spielen. Ne? Mhm. Das ist mehr oder weniger einfach klar geregelt gewesen. Und das ist ja auch einfach die Einstellung in diesem Bereich in den letzten Jahren gewesen. Und die Trump-Regierung hat ja quasi gesagt, nö, das müsst ihr nicht mehr, Klammer auf, sollt ihr nicht mehr, Klammer zu. Aber das haben sie nur so in Klammern dahinter geschrieben und deswegen hat Trump ja auf Truth Social war es, glaube ich, laut gejammert darüber, dass Apple das nicht komplett zurückgenommen habe. Ja, das ist eins der wenigen Sachen, wo ich in der letzten Zeit gesagt habe, da hat Tim mal das was Richtiges gemacht. Da so dagegen zu stemmen, sich gegen diese Flut an Rückschritten, finde ich eine gute Sache. Ja, und wer sich jetzt schon wieder aufregt über Politik, es tut mir leid, Leute. Ja, es ist einfach eine Sache, die ewig und immer und alle Male im Kopf bleibt. Ja,
gehört ja auch dazu.
Also ich muss da auch manchmal einfach drüber sprechen, so wenig Politik, wie wir versuchen zu machen. Naja, gut. So, auf jeden Fall kehren wir zur WWDC zurück. 9. Juni ist auf jeden Fall die Veranstaltung angekündigt. Wie gesagt, altes Prozedere, wie jetzt seit der Corona-Zeit gewesen ist mit dem Live-Event am ersten Tag, wo dann auch zumindest für die Leute, die vor Ort sind, dann da wohl scheinbar ein bisschen was live ja gesprochen wird, aber den anderen Leuten wohl scheinbar eine Aufzeichnung abgespielt wird. Ich finde das schade, dass sie das so getrennt machen, warum sie das nicht immer so machen, dass sie erst live das übertragen und danach den aufgezeichneten Teil hinterher oder so. Das wäre so ein bisschen persönlicher, ne, für die Leute, die das remote sehen. Aber ja, es hört sich so an, als würde es genau so gemacht werden wie die letzten Jahre. So, das ist auf jeden Fall die Aussage und muss man jetzt für den Moment so hinnehmen. Ja, und ansonsten können wir eigentlich nur noch kurz auf das Logo eingehen. Hast du dir das Logo angeschaut und dir Gedanken gemacht?
Nee, also das, ich hab das Logo gesehen. Es sieht ziemlich ähnlich wie letztes Jahr aus, aber ja, kann da jetzt nicht viele Sachen draus sehen.
Haben Sie denn letztes Jahr auch schon VVVDC da stehen gehabt?
Nee.
Oder haben Sie das dieses Jahr neu? Weil dieses Mal bin ich so von Mastodon drauf geschoben worden, eben, dass Sie ja überhaupt kein WWDC da stehen haben dieses Mal, sondern VVVDC. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ein Moniker auf DubDub oder irgendwie
ja,
sowas.
Ja, ne? Ist es denn ein Jubiläum? Das würde das ja erklären, ne?
Keine Ahnung, aber also ich weiß nicht, ich habe nur überlegt, weil wir ja historisch DubDub, ne, zu der Veranstaltung sagen, dass das so ineinander gemacht worden ist oder sowas, keine Ahnung. Aber wurde viel drüber gelacht. Auf Social Media ist natürlich auch ein bisschen was irritierend, weil es heißt halt eben wirklich VVVDC, wenn man es konkret wirklich lesen möchte. Also diese drei Vs, die sind so zusammengeschrieben, ne? Das habe ich vergessen zu sagen. Also da sind dann keine Leerräume zwischen diesen drei Buchstaben und deswegen ist das so ein Konglomerat.
Ne? Ja, okay, jetzt 15 Jahre DubDub, ja, das könnte schon sein, ne?
Weiß nicht. Na gut, ich weiß es nicht, was sie sich gedacht haben. Kann man sich wie immer viel zusammenreimen. Wo ich allerdings mehr darüber lachen musste, das ist die 25 hinten am Ende. Die 25, die ist nämlich in Transparenz geschrieben. Also so in Glas gemacht, wenn ich das mal richtig verstehe. Und ja, das ist natürlich eine Anspielung auf das
UI. Das deutet natürlich auf das neue User-Interface.
Ja, also ich glaube, so eindeutig an einem Gerücht ausgerichtet ist es in der letzten Zeit auch nicht wirklich gewesen, oder? Das ist schon wirklich offensichtlich.
Ja gut, ich meine, wir wissen ja selber, an jedem Gerücht ist etwas Wahres dran und auch wenn es nur Kleinigkeiten sind.
Mhm. Ja, genau.
Und da die meisten Leaker jetzt da auch immer mehr Infos geben, kann man sicher sein, dass das auf jeden Fall passiert.
Mhm. Ja, genau. Ja, wir sind gespannt. Das wird natürlich das große Hauptthema sein dieses Jahr. Ne? Gehe ich mal davon aus, zumindest. Also bin mal gespannt, wie weit sie sich mit neuen AI-Themen raustrauen werden.
Ja? Ja, hoffentlich können sie liefern, da ist doch die Frage.
Genau, also oder ob sie halt eben da jetzt wegen den Problemen bei der Lieferung, da kommen wir später nochmal zu, vielleicht jetzt auch das wieder ein bisschen anders angehen wollen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ne? Also ja, haben sie sich, glaube ich, also haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen, nicht wirklich einen guten Ruf gemacht im vergangenen Jahr. Ne? Hm. Und die Spitze ist ja dann halt eben letzten Endes dann jetzt die ganze Siri-Thematik, die wir ja letztes und vorletztes Mal schon ausgiebig diskutiert haben. Naja. Tja, also im Großen und Ganzen nehme ich mal an, dass da so eine zweite Welle Apple Intelligence-Themen kommen werden. Ne? Also gerade die iterativen Verbesserungen sind natürlich händeringend notwendig. Und da bin ich mal gespannt, was sie da tun werden. Und ja, ich hoffe auch, dass wir mehr zu dem Backend-Kram hören werden, ob das überhaupt schon im Einsatz ist, ob das jetzt zum Einsatz kommt, wie viel. Solche Dinge würde ich auch gerne mal hören. Da haben sie bisher komplett drüber geschwiegen. Ne? Seitdem die Ankündigung gekommen ist, haben sie da eigentlich nichts zu gesagt. Tja. Ja gut, sie haben dann bei den iPhone-Vorstellungen das nochmal alles wiederholt, aber sie haben ja nicht wirklich Details genannt dazu, wann und wie und was sie da jetzt wie einsetzen. Hm. Naja, gut. Ja, aber ich nehme mal an, der Fokus wird dann wieder eher auf Features sein und die Features sind natürlich dann auch so ein Thema, wo man dann gucken muss, was kommt. Naja. So. Dann, Eintrag im Kalender ist gemacht, ja, 9. Juni, Live-Event und dann wollen wir mal gucken, was da so passieren wird. Sehr gut. So, und dann haben wir noch ein Thema, wo Sascha sich wahrscheinlich ärgern wird, dass er das jetzt nicht mitbesprochen hat. Und zwar, die Hölle gefriert. Es ist tatsächlich etwas passiert, was wir niemals erwartet hätten. Und wir sind schon nach der WWDC-Ankündigung, also das ist es nicht. Nein, tatsächlich, die AirPods Max bekommen ein Feature-Software-Update. Ist es denn die Möglichkeit? Was ist denn da passiert?
Ja, also sie haben jetzt endlich ein Update rausgebracht mit Lossless Audio. Und,
ja, angekündigt, aber es kommt.
Ja, ja, angekündigt, also das kommt ja auf jeden Fall. Und ja, wir haben den Klinkenstecker, also wir können wirklich ein Kabel anschließen. Das ist eine große Sensation.
Ja, gut, die große Sensation, die ist so ein bisschen aufgebauscht. Wir können ja mal gerade erstmal erklären, worum es geht. Also Apple hat angekündigt, dass die AirPods Max mit USB-C jetzt ein Software-Update bekommen und folgende Dinge bekommen. Lossless Audio. Ich gebe das erstmal nur mal so wieder, wie Apple das hier in der Presseerklärung stehen hatte. Lossless Audio, Ultra Low Latency Audio. Keine weiteren Details genannt, unterstützt 24-Bit 48 Kilohertz und das Ganze via Kabelverbindung. Ne? Das, was Thorsten gerade schon geteasert hatte, also Kabelverbindung über den USB-C-Port, entweder USB-C auf C, also digital, oder über ein neues Kabel, 3,5 mm Klinke auf USB-C-Kabel.
Genau.
Das ist natürlich im Prinzip nichts Neues, weil es gab ja vorher schon das 3,5 mm auf Lightning-Kabel für die älteren Max. Das heißt, das haben sie jetzt nur quasi nachgeholt. Aber das haben sie jetzt quasi auch nochmal aktualisiert. Und ja, im Allgemeinen haben sie jetzt halt eben für die Geräte einen Modus eingeschaltet, wo sie über das Kabel, wo sie dann natürlich jetzt nicht, also werden sie einschalten, ne, das kommt noch, wie gesagt, werden sie einen Modus einschalten, wo sie halt eben über das Kabel jetzt dann mehr als die komprimierten Formate übertragen. Die Kritik bei den Max-Kopfhörern vorher ist ja gewesen, dass sie, das war halt eben auch bei dem alten mit dem USB-C auf, nee, stimmt gar nicht, mit dem Klinke auf Lightning-Kabel war das ja auch so, dass die Qualität nicht so toll war, weil das halt eben nicht lossless rüberkam, sondern halt eben dann komprimiert übertragen wird, wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte. Ne?
Ja, du hattest ja auf jeden Fall Latency, ne, oder?
Ja, also Latency ist dann nochmal das zweite Thema, aber prinzipiell hast du halt eben, wenn ich mich richtig erinnere, war die technische Lösung so, dass in dem Kabel der Analog-Digital-Konverter drin ist und also bei dem alten und der Analog-Digital-Konverter dann komprimiert an die AirPods Max das übertragen hat, sodass man also über den Klinkenstecker bzw. das Kabel eben keine bessere Qualität hatte, wie wenn man es über Bluetooth gemacht hat. Es war, glaube ich, ein Ticken besser, aber es war trotzdem noch komprimiert oder so. So, und das haben sie jetzt anders gemacht. Jetzt ist es so, dass sie halt eben über die USB-C auf USB-C-Geschichte da jetzt lossless 24-Bit 48 Kilohertz übertragen können. Und in dem Zuge dann auch Ultra-Low-Latency umsetzen. Ultra-Low-Latency ist einfach nur so ein Begriff dafür, dass sie die Latenz so minimal wie möglich machen. Prinzipiell ist natürlich zum Beispiel eine Funkschnittstelle per se schon nie optimal, was Latenz angeht, weil die Funkschnittstelle irgendwo immer so ein N- und Dekodierungsschritt braucht und dann natürlich auch noch einen Übertragungsschritt und wenn dann da ein bisschen Störungen auf der Leitung sind, eventuell auch noch Korrigierungsschritte und sowas. Und das führt dann immer dazu, dass diese Funkschnittstellenübertragungen bei Audio in der Regel nicht die niedrigste Latenz haben. Und während aber die klassischen kabelgebundenen Lösungen in der Regel ja absolut minimal sind, wenn du jetzt einen analogen Kopfhörer dir anschaust, hier so einen klassischen, wie wir den hier gerade auch tragen, da geht halt eben ein analoger Eingang rein und da ist überhaupt kein Chip mehr drin. Ne? Das heißt also, das ist quasi live, da gibt es keine Verzögerung, da gibt es klar Kabellaufgeschwindigkeiten noch, also Lichtgeschwindigkeit ist das Maximum, was man da rausholen kann, aber das war es dann auch. So, ne? Und das werden sie jetzt hier bei dem digital übertragenen System nicht ganz erreichen, da sind ja dann die Latenzen mindestens der USB-Datenübertragung noch mit drin, aber prinzipiell werden sie da jetzt auf jeden Fall niedrigere Latenz haben, so wie sie das eben hier nannten. Ich bin mal gespannt, was sie da für eine Latenz erreichen. Das wird halt eben nicht vergleichbar sein mit den pur analogen Kopfhörern, wird aber definitiv besser sein als das, was man über Bluetooth bekommen hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und die große Frage, die sich an der Stelle dann immer stellt, jetzt für die Nutzer, die das professionell nutzen, wir hier bei der Podcast-Aufzeichnung nutzen das ja auch professionell in dem Sinne, dass wir uns hier live hören. Und dieses Live-Hören mit hoher Latenz ist tatsächlich äußerst schräg, wer das schon mal gehört hat. Es gibt so ein paar Geräte, die legendär dafür sind, eher hohe Latenzen zu haben. Da muss man sich ganz schön dran gewöhnen. Ja, der Rodecaster Pro 2, der hatte zum Beispiel, bis sie jetzt vor kurzer Zeit das größere Software-Update gemacht haben, hatte der auch eine relativ hohe Latenz. Das hat richtig genervt teilweise, wenn man sich da selber so ein bisschen was... Und das war nur, also noch nicht so schlimm, dass es dramatisch gewesen wäre, aber schon gut genug zu hören. Ne? Und das ist komplett verschwunden dadurch, dass sie da jetzt irgendwie Softwareoptimierungen gemacht haben und seitdem sind die Latenzen da auch extrem niedrig. Also da lässt sich scheinbar auch in Software bei vielen Produkten noch viel machen und das hat Apple jetzt scheinbar hier beim AirPod Max ja auch gemacht. So. Wir sind mal gespannt, was die Zahlen effektiv sind, ja, ob dann die Audiophilen glücklich sein werden oder nicht. Das kann man dann erst sagen, wenn man es gehört hat. Anssonsten muss man so ein bisschen schmunzeln, denn lossless und 24-Bit 48 Kilohertz, da würden die Audiophilen jetzt sagen, naja, ja, weil so richtig, naja, okay, also lossless ist es natürlich, klar, aber 24-Bit 48 Kilohertz wäre jetzt nicht das, wo die Audiophilen nachschreien. Die wollen dann da noch ein bisschen mehr Kapazität nach oben sehen. Ansonsten würde man, ja gut, also dass zumindest nicht hohen Qualitäten nennen. Okay, gut, aber das haben sie ja auch nicht angekündigt, sie haben nur lossless angekündigt. Ne? Na gut, so, also lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich eine sehr löbliche Entwicklung, dass sie da jetzt auf die Richtung gegangen sind. Und eine Verbesserung habe ich noch gelernt, die es gibt, das ist, dass auf der einen Seite vorher wohl nur in eine Richtung der entsprechende Konverter im Kabel gewesen ist, also bei der Variante mit Lightning meine ich, ne? Da gab es nur einen Analog-zu-Digital-Konverter, also in Richtung Hören für den Kopfhörer und das soll jetzt auch in beide Richtungen, ja, macht das eigentlich Sinn? Bin gerade irritiert, der hat ja überhaupt kein Mikrofon. Doch, er hat ein Mikrofon drin. Aber ob das jetzt aber ob sie das da jetzt eingebunden haben, dann, das lasse ich einfach mal stehen. Ich hatte da irgendwas aufgeschnappt von in beide Richtungen soll das neue Kabel gehen, aber bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht meint das, dass es dreikanalig ist und dass das Mikrofon rauskommt. Vielleicht habe ich das aber auch falsch aufgeschnappt. Das lese ich nochmal nach. Na gut. So, das neue Kabel 3,5 mm auf USB-C, ist dann jetzt ein vollwertiges Kabel. Diesen Adapter, den gab es ja vorher auch schon, diesen günstigen 9-Euro Adapter, ne, den man allgemein so als Kopfhörerersatz auch an iPhone und iPad anschließen kann. Den konnte man hier wohl vorher auch schon benutzen und jetzt haben sie dann nochmal quasi ein vollwertiges Kabel gemacht, Klinke auf USB-C. Und soll man wohl beides benutzen können. Das neue Kabel kostet natürlich stolzen Zubehörpreis, wie immer bei Apple, 45 Euro hier in Deutschland. Ja, naja, muss man sich überlegen, ob man das wirklich dann braucht für den Preis. Aber ja, okay, wer den Kopfhörer gekauft hat, kann dann wahrscheinlich jetzt auch für 45 Euro ein Kabel kaufen. Na gut, so genau, eine Sache haben wir noch vergessen eben bei der Aufzählung, und zwar Personalized Spatial Audio ist jetzt auch noch mit drin. Das haben ja die anderen AirPods schon seit längerer Zeit gehabt. Das war ja so ein WTF-Thema, warum die Max das nicht bekommen haben die ganze Zeit, ne? Das ist auch irgendwie wieder so, wo man dann nochmal WTF hinten dran schreiben muss, weil warum bekommen sie es jetzt? Ne? Und warum haben sie ihnen das vorher nicht gegönnt? Keine Ahnung. Ne? Also irgendwo hat es da jetzt Klick gemacht und hoffentlich bringt das ein bisschen was Bewegung in die Sache. Was ich jetzt persönlich sehr schade finde allerdings, das ist, dass sie nur die AirPods Max mit USB-C unterstützen mit der neuen Software, obwohl wir ja wissen, dass in der Vorgängergeneration genau derselbe Chip drin ist. Das heißt also, theoretisch könnten sie das auch für die Vorgängervariante machen, also mit Lightning-Anschluss. Wir wissen ja eben, dass die technisch ihnen vollkommen unverändert sind. Deswegen ja, wundert mich das umso mehr, dass sie da mal wieder nur die neuere Variante unterstützen. Ja. Ist aber ja wieder vergleichbar wie bei den AirPods Pro 2 mit USB-C. Da haben sie das Spiel ja auch schon gemacht. Ja. Naja, da haben sie nicht alle Updates abgedreht. Ne? Das ist natürlich noch etwas löblicher. Aber ja, irgendwie gibt es immer wieder diese komische Einstellung aktuell in dem Bereich zumindest, dass sie da die alten Leute abdrehen müssen. Ja. Naja, mal gucken. Hoffentlich dreht sich da noch was dran, aber naja, zu lange würde ich jetzt auch nicht drauf warten. Ne? Na gut, so, wann soll das kommen? Ist natürlich auch noch sehr wichtig, und zwar wollen sie das mit dem kommenden Update ausrollen, also iOS, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4. Das dürfte in Kürze anstehen, wie wir gleich bei den Updates noch haben, ist nämlich der Release Candidate da, das heißt, das dürfte nächste Woche oder übernächste Woche kommen, schätzungsweise. Na schön. Ja, sonst noch irgendwas dazu? Außer, dass Sascha bestimmt jetzt jammern oder nicht jammern würde.
Ja, spannend wird ja die Frage, ob Sascha jetzt einsteigt oder nicht.
Ja, ja, definitiv. Da bin ich jetzt auch gespannt. Er steigt jetzt nur wegen Ultra-Low Latency ein. Oder 48 Kilohertz. Ja, die 48 Kilohertz, ne? Das ist halt eben so.
Ja. Ja, das Problem ist halt, die sind halt jetzt schon älter und mit alten Chips, und also genauso wie mit dem Studio-Display, ne, will man jetzt noch Sachen holen, die so 2, 2,5 Jahre alt sind.
Ja, genau. Und
das wird schwierig.
Das haben wir ja schon gesagt, als das aktualisiert worden ist. Ne? Es ist echt, echt sau schade, dass sie da nicht ein H2 reingepackt haben, weil den sie ja sowieso seit Jahren schon für die Pro 2 am Fertigen sind. Und ja, also ich weiß nicht, ob die jetzt überhaupt ein Problem damit hätten, via Kabel da jetzt noch höhere Auflösungen durchzubekommen. Rein technisch gesehen sollte das fast keine Herausforderung sein, die 24-Bit, 48 Kilohertz. Das kannst du ja umrechnen, wie viel Bit das genau sind, unkomprimiert. Ne? So, und ich, also keine Ahnung, was die da jetzt für einen Chip haben. Ne? Der H1 ist vielleicht einfach auf Kleinsein optimiert, deswegen könnte sein, dass sie das so gerade herausgekitzelt bekommen haben. Aber auch dann muss man wieder die Frage stellen, warum jetzt? Warum nicht direkt von Anfang an, wo alle Leute das kritisiert haben? Genau das. Ne? So, da muss ich dann wieder sagen, ja, das ist wieder diese bescheuerte Audio-Manager-Produktpolitik, Audio-Allgemein-Produktpolitik. Wir wissen einfach gar nicht, was die wollen. Ne? Und auch, warum gab es keine regulären Software-Updates für die Max? Ne? Muss ich nochmal die Frage stellen. Warum jetzt erst? Ne? Warum personalized Special Audio jetzt erst? Ne? Über die Kabelgeschichte hätte man ja noch hinweggucken können, dass sie es vielleicht nicht hätten machen können. Aber jetzt? Ne? Ja. Ist leider wieder so eine Sache, wo wir WTF hinten dran schreiben müssen. Und das passiert leider immer häufiger, so leid es mir tut. Ne? Naja, gut. So, also, wie gesagt, für die Leute, die sich die Geräte mit USB-C gekauft haben, herzlichen Glückwunsch. Habt da ein extra Feature bekommen, unerwartet. Für die Leute, die sich die nicht mit USB-C gekauft haben, sondern die Vorgängergeneration, tut mir leid. Konnte keiner wissen. Ja, aber die meisten werden natürlich die erste Generation haben. Ne? Also mein Bauchgefühl sagt mir ja, dass das mal wieder so ein Incentive sein soll, die neuen zu kaufen. Und das gefällt mir nicht. Ja, wenn Marketing sowas entscheidet, ist das immer bescheuert. Das haben wir in der Vergangenheit auch ab und an schon mal bei neuen Software-Features gesehen, die ganz klar eigentlich gar nicht auf die neue Hardware eingeschränkt sind. Ne? Siehe Visual Intelligence und diese Geschichten. Da haben sie jetzt zum Beispiel ja ein bisschen nachgelegt. Aber bei anderen Features ist es auch vorher so gewesen, dass man gesagt hat, das ist eigentlich eindeutig nicht abhängig von der Hardware. Ne? Fällt gerade nichts Passendes ein, aber das gab es in den vergangenen Jahrzehnten ja echt reihenweise. Ja, jedes Jahr irgendein Thema mindestens. Manchmal haben sie dann nachgegeben, manchmal nicht. Ja. Und ja, ich weiß es nicht. Manchmal haben sie auch diese komischen Unterscheidungen zwischen Betriebssystemen gemacht. Ne? Dann haben sie Picture in Picture für das iPad eingeführt. Dann lief das in den Betas auch auf den iPhones wunderbar und dann hat dann irgendein Manager gemerkt, hey, das wollen wir eigentlich auf dem iPhone gar nicht und dann haben sie es auf dem iPhone abgeschaltet. Ich habe das in der Beta-Phase mit großer Freude auf dem iPhone benutzt und dann haben sie es fürs Release abgeschaltet. Das ist zum Beispiel so eine Sache gewesen, wo ich mich sehr geärgert habe, was gar nichts mit den Fähigkeiten der Hardware zu tun gehabt hat. Ja, und die Beta-Tester, die wussten es auch noch, weil es ja funktioniert hatte. Ja, solche Beispiele meine ich. Naja, gut. So, in dem Sinne. Genug gejammert. Wollen wir uns ein kleines bisschen drüber freuen. Und lassen aber das WTF noch da stehen.
Na schön.
So. Dann haben wir ja das Thema Siri nochmal ausgepackt. Hier Mark Gurman hat vergangene Woche einen dicken Scoop bei Bloomberg natürlich mal wieder gehabt. Und ja, wie berichtet wurde, hat er Bescheid gewusst, bevor das interne Memo bei Apple rundgegangen ist. Das ist auch mal was Besonderes. Es wurde gerüchtet, ich glaube, John Gruber hatte irgendwie das behauptet bei sich, bin mir nicht sicher, woher das kam, dass das wohl von dem 100 Führungskräfte-Retreat gewesen sein soll, dass das geleakt ist. Es gab da ja, bei Apple gibt es das immer wieder mal, hatten wir noch nicht drüber berichtet, aber so manchmal haben die da wohl so Retreats, wo irgendwie die Geschäftsführung, also die Senior Executives und dann die 100 erfolgreichsten Führungskräfte dann quasi zu eingeladen werden. Ich glaube, es wurde einfach nur Führungskräfte genannt. Und ja, das ist irgendwie scheinbar dann so ein Zuckerbrot-Thema Apple intern, dass sie dann da irgendwie zu diesem Retreat eingeladen werden. Also die gehen dann irgendwo in so ein fancy, in so eine fancy Location, reisen dann natürlich alle hin und unterhalten sich dann da untereinander. Und natürlich ist das sehr viel wert, was hier Vitamin B und sowas angeht. Ne? Naja, so, und den Gerüchten zufolge soll Gurman das aus dieser Gruppe heraus aufgeschnappt haben. Was natürlich lustig ist, weil es ja wohl gemerkt die 100 besten Führungskräfte gewesen sind und die scheinen dann wohl zu lecken wie ein Loch. Was schon, ne? Also ja, für Tim wahrscheinlich schlecht, für uns aber gut ist. Ne? Na gut, so, was haben sie geleckt? Ist natürlich jetzt die viel spannendere Frage. Und zwar, Siri kommt unter neue Führung, wurde von Gurman berichtet. Und da können wir an der Stelle nochmal gerade rekapitulieren. wo Siri in der letzten Zeit aufgehängt gewesen ist. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Ich meine, das ist im vergangenen Jahr oder vielleicht vor anderthalb Jahren oder sowas geändert worden. Und zwar wurde Siri damals unter den AI-Chef John Gianandrea verschoben, um halt eben den Fokus auf Artificial Intelligence da hochzuhalten, nehme ich jetzt mal an. Ne? Und ohne jetzt irgendwie laut Kritik an John Gianandrea zu äußern, wurde ihm allerdings die Siri-Abteilung jetzt wieder abgenommen und unter Craig Federighi aufgehängt, neu. Mit einem dedizierten eigenen Manager allerdings, den sie da jetzt noch als direkte Führungskraft zugewiesen haben. Und die Person, die kennen wir auch gut, das ist nämlich Mike Rockwell. Mike Rockwell ist so einer der Macher Führungskräfte bei Apple. Ne? Der ist in der letzten Zeit hier verantwortlich gewesen für die Vision Pro Abteilung. Ne? Das ist ja so eine komplett eigene Abteilung geworden in der letzten Zeit. Und der ist zuständig gewesen für das komplette Vision Pro Thema. Und Mike Rockwell, der gilt so als Macher. Ne? Ich glaube, vorher hat er die Apple Watch gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist also sehr erfolgreich in dem, was er in der Vergangenheit getan hat. Und das sind so zwei Fingerzeige gleichzeitig. Würde ich dann mal behaupten. Also erstens Mike Rockwell da direkt hin vorzusetzen und den dann halt eben unter Federighi aufzuhängen. Da scheint wohl so ein bisschen was intern das Shitshifting losgegangen zu sein. Ne? Wie gesagt, Entlassungen oder sowas gibt es keine, so wie es aussieht. John Gianandrea scheint da definitiv keinen guten Stand gehabt zu haben jetzt, was diese Entscheidung deutlich zeigt. Ne? Naja, so, wollen wir mal hoffen, um mal jetzt das Positive zu sehen. Ach so, doch, ja, noch ein Zitat von German aus dem Artikel. Und zwar, Tim Cook habe offenbar das Vertrauen in Gianandreas Fähigkeit verloren, die Produktentwicklung von Siri zu führen. So, das heißt also, da scheint es wohl definitiv Kritik gegeben zu haben. Da wurde so ein bisschen was, ein zweischneidiges Schwert über John Gianandrea erzählt. Auf der einen Seite soll er ein absolut begnadeter Forscher und Entwickler sein und da wohl auch seine Abteilung sehr gut aufgebaut zu haben in Richtung AI-Forschung und Entwicklung eben. Aber das Thema Produktifizieren soll wohl nicht so seine Sache sein, was das sehr freundlich ausdrückt. Und das ist dann wohl auch der Grund gewesen, warum sie ihn jetzt nicht rausgeschmissen haben, sondern halt eben nur das Siri-Team da quasi wieder weggenommen haben.
Ja, aber ich konnte jetzt gerade nicht finden, wann Siri zu Gianandrea gewechselt ist, aber das ist ja auch nicht sein Fault. Also Siri ist ja jetzt schon seit, wie lange existiert das, über 15 Jahre oder so?
Klar.
Ist ja nicht wirklich weiterentwickelt worden und das ist ja nicht Gianandreas Schuld. Also da sind, glaube ich, noch ganz andere Leute dran schuld, dass das nicht weiter vorangetrieben ist. Und er hat ja mit Sicherheit genug mit dem ganzen AI-Thema zu tun, dass dann dieser Teilbereich Siri ausgelagert wird, finde ich gar nicht so verkehrt, weil und dieser Mike Rockwell, der hat halt die Vision Pro auf den Markt gebracht, also muss er erstmal schaffen bei Apple, ne? Da gehört einiges zu, da ein ganz neues Produkt einzuführen und dann auch auf den Markt zu bringen, also ist, glaube ich, eine gute Entscheidung und irgendwas muss ja auch passieren. Also
ja, genau. Also wir wissen natürlich nicht, was da jetzt konkret passiert ist. Wenn das Team direkt unter Gianandrea gewesen ist, ohne jetzt nochmal einen Manager dazwischen, kann tatsächlich sein, dass der sich irgendwie so ein bisschen was zerrissen hat. Ne? Um das jetzt mal freundlich einfach nur mal durchzusprechen. Mehr wissen wir ja sowieso nicht.
Ja.
Und das würde dann auch erklären, warum Mike Rockwell da jetzt einspringt als direkter Chef. Weil das halt eben scheinbar nicht funktioniert hat. Ne? Ob das jetzt tatsächlich aus diesem Team gekommen ist, dass die Aussage kam, sie könnten das was sie da versprochen haben, liefern. Das wissen wir natürlich nicht. Ne? Oder ob das jetzt wirklich von Tim Cook oder von anderen Senior Vice Presidents gekommen ist und dann letzten Endes jetzt bloß da auf die anderen geschoben wird. Da haben wir nichts drüber gehört. Ne? Das ist weiterhin reine Spekulation. Aber natürlich, in der Regel sind solche Personalien ja dann auch nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Und ja, irgendwas muss gewesen sein, dass sie sich da jetzt zu entschieden haben, diesen Abteilungswechsel zu machen. Vor allen Dingen dieser Abteilungswechsel wurde von vielen Leuten, gerade auch John Gruber hatte das zum Beispiel dann nochmal gesagt, als das Wesentliche da dran letzten Endes gesehen. Ja, ja vielleicht ja, hat Federighi da einfach ein trotz der ganzen Softwarekritik, die es ja auch immer wieder gibt, intern zumindest scheinbar ja einen besseren Stand als Gian Andrea. Naja, wollen wir mal schauen. Letzten Endes alles positiv für uns und ja, Thorsten, was du gerade eben noch gesagt hattest mit Legacy bei Siri, natürlich, ne? Dicke, fette Legacy-Anwendung, ne? Also uralt, wenn das nicht schon mehr als 15 Jahre sind mittlerweile, ne? Und wir erinnern uns nach dem, was wir
das wissen. Das iPhone 4, ne, kam Siri.
Ja, genau, ne, richtig. Was haben wir denn dann jetzt? Vier, ja, also ja, 15 Jahre mehr oder weniger, ne? Ja, doch. Und ja, also letzten Endes, wir hatten ja in den vergangenen Monaten da auch immer wieder mal drüber gesprochen, dass halt eben Siri nie wirklich mal groß überarbeitet worden ist und quasi seit jeher ein datenbankbasierter Ansatz ist, der nicht wirklich skaliert hat mit modernen Anforderungen. Und ja, ne, wir erinnern uns an das, was Sascha letzte Woche gesagt hatte. Ne, du kannst ja noch nicht mal irgendwie sagen, mach diese, welche und jene Lampe aus. Ne, dann sagt Siri dir, ja, ich kann nicht mehrere Lampen gleichzeitig bedienen. Warum? Wenn sie es schon erkennt, dass ich sage, dass es mehrere sind. Meine Güte nochmal, wie schwer ist das eigentlich? Müsstest du dann normalerweise denken. Ne? Also da muss schon einiges im Argen sein, dass sie sowas nicht hinkriegen. Ich weiß es nicht, ne? Das wurde ja auch schon immer wieder gesagt. Wir haben das ja hier auch immer wieder verschrien. Die deutsche Siri ist immer noch mal deutlich schlechter als die englische. Und im Prinzip kannst du die ja für eigentlich für nichts zu gebrauchen. Ne? Das eigentlich antwortet sie dir immer nur, du kannst es im Internet nachgucken. Ne? Und so ein Müll. Naja, gut, so und wie oft haben wir die Probleme, dass wir irgendwelche Lampen nicht ein- oder ausgeschaltet bekommen und sowas, ne? Wo bis heute keiner nachvollziehen kann, warum das immer und immer wieder kaputt geht und anders benutzt werden muss, als es vorher gewesen ist. Einmal funktioniert das eine, dann funktioniert das andere, dann funktioniert es wieder ganz anders, richtig. Und naja, gut, du musst dir den Mund fusselig reden. Naja, so und nachdem, also das scheint ja dann wohl jahrelang durch Missmanagement, das wurde ja auch in der Vergangenheit schon immer wieder berichtet, so geblieben zu sein, was auch immer da das Vorhaben dann gewesen ist unter den ehemaligen Führungskräften, die dann da dieses Missmanagement gemacht haben. Aber ja, aktueller Stand ist halt eben einfach, dass das alles ein ziemlich in die Jahre gekommenes System ist und dass das eigentlich einen kompletten Neuansatz brauchen dürfte, was aber ja nicht so leicht zu machen ist. Ne? Also so ein Ding einzubauen oder neu zu bauen, ist jetzt nichts, was man so in anderthalb Jahren, wenn man das jetzt hier so wie Gian Andrea dann wahrscheinlich eben unter seine Fittiche bekommen hat, dann jetzt komplett neu entwickelt. Ne? Also das wird bestimmt mehrere Jahre dauern, besonders wenn man irgendwie eine Übergangsphase machen möchte von den alten Features auf die neuen Features und da nicht so einen radikalen Schnitt, beziehungsweise halt eben, ja, dass sie sich ähnlich verhält, aber mehr lernt oder sowas. Das ist immer eine Herausforderung für diese Legacy-Systeme und es gibt ja auch eine Menge Hardware, die darauf zurückgreift, wie eben zum Beispiel die HomePods. Das muss dann auch alles natürlich mit aktualisiert werden und das wird bestimmt eine Menge Ballast mit sich ziehen, da diese Legacy-Systeme in gewisser Weise noch am Leben zu halten und auf der anderen Seite dann wirklich was Neues zu machen. naja, wissen wir natürlich auch keine Details. Aber es wird auf jeden Fall Arbeit sein, sehr viel Arbeit. Und es kann gut sein, dass das vielleicht einfach bei John Gianandrea nicht richtig aufgehangen gewesen ist und wahrscheinlich einen dedizierten Manager braucht für die schnelle Entscheidungen. Ne? Was dann Mike Rockwell erklärt. Ja, gut. Also in dem Sinne, wir können im Prinzip einfach nur sagen, sind wir mal gespannt. Das klingt zumindest nach einem erfolgsversprechenden Team-Up, was sie jetzt gemacht haben. Und ja, mal schauen, wann und was sie da jetzt liefern werden. Aber erstmal haben sie sich da ja jetzt Zeit rausgenommen, indem sie ja gesagt hatten letztlich, dass es also mindestens bis nächstes Jahr dauern wird, bis was kommt. Und wie ich ja gerade schon gesagt hatte, die Herausforderungen sind groß und ich würde mich wundern, wenn sie vorher wirklich was fertig bekommen. Das hätten sie natürlich vorher wissen können und müssen. Das ist ja dann auch weiterhin die Kritik, die laut geübt wird. Und wir sind weiterhin sehr gespannt darauf, irgendwann mal herauszufinden, hoffentlich, wer das verschuldet hat. Ne? Wer diese Entscheidung getroffen hat, das so zu bewerben. Aber ja, entweder es ist wirklich irgendetwas dramatisch schiefgegangen oder es hat eine sehr dumme Senior-Management-Entscheidung gegeben. Ne? Naja. Tja, so viel dazu. Mike Rockwell wird übrigens von Paul Meade beerbt, was das Vision Pro-Team angeht, um auch gerade diese Personalie noch zu erwähnen. Paul Meade ist Vision Pro Hardware Engineering Lead gewesen und ja, ist jetzt zur Führungsposition vom gesamten Team aufgestiegen. Ja, scheint auch einen guten Job gemacht zu haben. Die Hardware ist ja echt, echt gut geworden. Ne? Das ja. Muss man ihnen lassen. Ja. Ja, sehr schön. So. So viel dazu. Und ja, kommen wir zu einem Hollywood-Thema. Das habe ich auch selten mal gesagt hier bei den Apfel-Nerds. ja gut, wir fangen jetzt nicht an, über die ganzen Filmgeschichten und so zu sprechen. Da sind wir einfach nicht drin genug. Das darf der Hollywood Reporter machen und so. Die können das deutlich besser. Aber ich wollte ja hier einmal kurz berichten, dass die Urbanize, ist irgendwie hier die Seite, die das berichtet hat, kenne ich auch nicht. Hat wohl halt eben mit diesem Bereich zu tun. Hat berichtet, dass Apple den Bau der TV-Plus-Studios in Culver City gestartet hat. Da haben sie schon 2021 51.000 Quadratmeter gekauft gehabt, Land gekauft in Culver City und haben da jetzt an der Stelle eine Bebauung geplant. Jetzt ist mir hier gerade Pages abgestürzt. Kommst du mal wieder?
Was ja, da? Mir auch.
Echt? Gleichzeitig? Also ist ja mal lustig. Das war ich gerade am Ablesen.
Zusammenarbeit nicht möglich.
Ja. Und mir hat er gesagt, separate Kopie speichern und das ist immer schlecht.
Ja, ja, das.
Ja, jetzt geht's wieder. Das ist Pages. Dankeschön. Ja, wo sind wir gewesen? Da. Also in Culver City 51.000 Quadratmeter hatte Apple in 2021 gekauft und das, wer sich da ein bisschen auskennt, ist in der Ecke National, Venice and Washington Boulevard und da haben sie also ein relativ großes Gelände gekauft und von diesem Gelände planen sie jetzt 50.000 Quadratmeter zu bebauen mit zwei Gebäuden. Ein zwei- und ein vierstöckiges Gebäude, 1200 Parkplätze, 5400 Quadratmeter Grünanlagen und 50.000 Quadratmeter Bebauung. Also ja, ziemlich groß. Ne? Also das wird spannende Anlage. Da scheint der Invest in Richtung TV Plus definitiv nicht nachzulassen, gerade wenn sie da jetzt so eine Kiste hinstellen. Und ja, das, wie gesagt, sie nennen das ne, die TV Plus Studios. Und das klingt sehr danach, als wollten sie da in Zukunft ihre Produktionen selber als Location zum Drehen benutzen. Ne? Typischerweise geht man ja, wenn man sowas dreht, hin und mietet sich da in Studios ein. was natürlich auch sehr viel Geld kostet und vor allen Dingen aber natürlich auch immer so ein Secrecy-Problem ist, weil die Leute ja dann so ein bisschen aufschnappen können, was da gerade aufgenommen wird. Und wenn man das natürlich in seinen eigenen Studios mit seiner eigenen Security macht, dann kann man da natürlich etwas anders rangehen an das Thema.
Ja, und Apple macht es ja immer die Vertikalisierung. Ne? Die möchten ja möglichst so viel wie möglich unter Kontrolle haben, damit sie es steuern können. Also von daher, ja, ist auf jeden Fall positiv für Apple TV Plus. Es gibt ja schon super viele coole Serien, also es geht da weiter. Finde ich gut.
Ja, genau. Geht weiter. Sehr schön. So, dann haben wir noch eine kleine Meldung. Und zwar soll es E-Mail-Probleme geben, wie MacRumors berichtet, mit iOS 18.3.2. Das ist ja dieses Bugfix-Release gewesen, was jetzt als letztes gekommen ist für im Prinzip alle Betriebssysteme. Ne? Und da ist iOS 18.3.2 jetzt hier berichtet worden, dass es wohl Probleme mit Push-Mitteilungen gibt. Ich nehme an, das bezieht sich auf iCloud. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Es wurde hier berichtet, dass teilweise bei den Nutzern keine Push-Mitteilungen für neue E-Mails mehr einkommen, was bedeutet, man muss die App öffnen und die einen Refresh machen lassen, um zu sehen, ob man neue E-Mails bekommen hat. Ne? Bei iCloud ist es ja eigentlich so, dass man keinen Sync braucht. Bei den normalen iMap-basierten Accounts ist das so, dass man im Prinzip diesen Sync braucht, ne, damit die neuen Mails reinkommen. Bei iCloud ist es aber so, dass die ja eigentlich per Push-Mitteilung kommen und dass die dann auch angezeigt werden dadurch, dass sie per Push-Mitteilung signalisiert worden sind. Ne? Das ist eigentlich Apples moderne Push-E-Mail-Lösung und die scheint wohl aktuell irgendwie Probleme zu machen. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, was das Problem ist, teilweise soll ein manueller Refresh notwendig sein. Das heißt, in der E-Mail-Liste dann, was macht man, runterziehen? Habe ich auch noch nicht wissentlich gemacht. Oder macht es das automatisch, wenn man reingeht? Ja, sie schreiben manueller
Refresh. Normalerweise machst du diesen Pull-to-Refresh.
Ja. Ah, ne? Ja, genau. Du kannst auch Pull-to-Refresh machen bei iCloud. Genau,
richtig. Ja, aber da scheint ja irgendwas im Hintergrund nicht zu funktionieren. Ne? Diese Push-Mitteilung sagt ja nur, okay, hol mal die neuen Daten vom Server und da scheint dann irgendwas nicht zu funktionieren. Mhm.
Ja, genau. Ja. Prinzipiell natürlich eine lösbare Sache, aber seid euch für den Moment mal bewusst, dass es eventuell Probleme geben könnte. Ja. Na schön. Dann haben wir hier eine Kleinigkeit und zwar unsere lieben Freunde von Consumer Intelligence Research Partners haben mal wieder auf ihrem Blog eine kleine Zahlenstudie veröffentlicht, wo es um die Mac-Verkäufe über die Jahre, also über jetzt die letzten 5 Jahre war es hier, gegangen ist und da wurden die Verkaufszahlen prozentuell miteinander verglichen. Und das ist schon interessant zu sehen, vor allen Dingen jetzt so über die Zeit, weil sich tatsächlich die MacBook Pros in den letzten Jahren ja doch echt signifikant durchgesetzt haben, während sie 2020 noch einen Mac-Anteil von 44% gehabt haben, ne, also bei Apples eigenem Produktportfolio, ne, hatten sie 2024 einen Anteil von 53%. Das ist echt Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt. Denn wohlgemerkt, in den letzten Jahren haben wir ja nebenbei auch die super guten MacBook Airs verkauft und auch super tolle neue Mac Minis, ne, die wir ja mittlerweile auch alle im Einsatz haben. Und das ist schon spannend, dass sich das hier so verändert hat. Vor allen Dingen hat sich hier in der Statistik, die CIRP hier gezeigt hat, der Anteil der MacBook Airs im Prinzip nicht verändert. Der ist im Prinzip, naja gut, also 33%, 33%, 30%, 39%, 33%. Ich glaube, die 39% waren da, wo das neue MacBook Air gekommen ist, in dem neuen Design. 2023.
Ja, und der 15 Zöller, ne?
Stimmt. Und der 15-Zöller, der hat vielleicht da, genau, die kamen ja zeitgleich 2023, deswegen ist der Ausschlag da zu erklären. Die Desktop-Rechner, die machen dann im Prinzip da immer das Ding voll. Also 2020 waren 22% Desktop-Rechner, das ist hier einfach nur zusammengefasst. Dann ist das so mehr oder weniger auch so gleich geblieben, hat dann in 2022 einen Ausschlag auf 29% gemacht. Ich glaube, das ist dann der neue Mac Mini gewesen mit Apple Silicon, glaube ich, ne? Der kam da. Und dann ist er aber dann jetzt hier durch den Bump von dem
und Mac Studio, ne?
Ja, vielleicht, ja, der Mac Studio kam auch, ne? Aber ich glaube nicht, dass der Mac Studio da so einen
ja, nicht so viel
Ausschlag stimmt. gegeben hat. Ne? Also wenn, dann war das bestimmt der Mac Mini. Aber das ist hier leider nicht aufgeschlüsselt, ne? Also die Desktops haben in 2022 ihren Ausschlag gehabt. Und sind dann allerdings danach deutlich zurückgefallen. Die haben jetzt dann 2023 nur noch 10% und 2024 14% gehabt. Was aber ja scheinbar also mit dem Shift zum MacBook Pro hin zu tun hat.
Ja. Ja, spannend wird dieses Jahr, als der neue Mac Mini rausgekommen ist.
Ja, genau. Also das,
und ich hätte gerne die Zahlen von vor 2020. Also da fing ja Corona an. Da siehst du auch eine gute Steigerung. In 2022, ja gut, da ist der Absatz von den Pros wieder zurückgegangen. Aber da war der Markt wahrscheinlich auch schon ein bisschen gesättigt, weil alle haben dann zugeschlagen. Aber Wahnsinn, ja, krass.
Ja.
Also ich hätte gerne mal die Zahlen vor 2020.
Ja, natürlich. Aber das kostet immer alles sehr viel Geld bei diesen Forschungsunternehmen. Deswegen lassen sie natürlich da immer nur so einen kleinen Einblick raus. Das muss man sich dann als Studie kaufen. Das können wir uns leider aber nicht leisten.
Nein. Nein.
aber ich wollte noch gerade eine Theorie loswerden. Und zwar könnte es sein, dass die MacBook Pros auch so gut gelaufen sind, weil sie die in der letzten Zeit eher schneller aktualisiert haben, denn wir hatten ja in der letzten Zeit oft den Fall, ne, dass außer den MacBook Pros nicht alles immer aktuell gewesen ist. Ne? Das war ja bei den M3 definitiv der Fall und bei den M2 auch so ein bisschen schon. Ne? Die kamen ja zumindest relativ früh beide und ja, vielleicht hat das den Ausschlag gegeben. Da müsste man jetzt nochmal genau auf die Daten gucken. Das ist ja alles so aus dem Hinterkopf, alle schwer zu rekonstruieren. Ne? Aber
ja, eine Sache könnte natürlich sein, jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Wann ist denn das letzte Big Sur rausgekommen? Weißt du das auswendig?
Worauf möchtest du denn hinaus?
Big Sur.
Was war ein Big Sur nochmal?
2020 wurde die veröffentlicht und wann ist er ausgelaufen? Erstveröffentlichung, ich sehe es jetzt gar nicht. Doch, 23 wurde die eingestellt, November 23. Nee, dann ist es das nicht. Weil da sind ja die ganzen iMacs, zum Beispiel mein alter iMac ist ja da auch ausgelaufen, also ich konnte ja nur noch Big Sur installieren.
Ach so,
dann war es das. Und da spätestens dann überlegst du halt wirklich, möchtest du einen Wechsel haben oder gehst du dann über diesen Open Legacy Patcher und versuchst dann doch noch die neuen Versionen zu installieren. Ja, ich dachte, das wäre jetzt so ein Ausschlag gewesen.
Ja, aber wohlgemerkt, ne, du hast hier nicht die Verkaufszahlen im Verhältnis, sondern nur die Prozentwerte. Das heißt also die,
ja, nur die Verteilung.
Die Verhältnisse untereinander. Und also irgendwas hat die Mac-Käufer, also gut, das ist hier leider nicht, naja gut, das ist an der Stelle vielleicht unglücklich. Also es ist nicht reflektiert, ob das jetzt ein signifikanter Zuwachs an Verkäufen gewesen ist. Das kann ja auch sein, dass es einen Shift gab. Dass die Leute mehr die MacBook Pros gekauft haben, weil sie zum Beispiel die aktuelleren Prozessoren hatten. Wie gesagt, nur als Hypothese.
Ja, aber die anderen hatten auch der iMac, der hat den neuen Prozessor gehabt, der Mac Mini hat den neuen Prozessor gehabt. Also daran kann es eigentlich nicht liegen.
Ja, warum die dann so abgesunken sind im Verhältnis dazu, schwer zu sagen. Naja, die Sache hinterlässt mehr Fragezeichen, als sie Antworten liefert, aber na, wie gesagt, schöne Statistik, finde ich, kann man sich mal anschauen. Ja, wer mal drüber gucken möchte, ich packe einen Link in die Shownotes, dann könnt ihr mal selber verwirrt sein. Sehr gut. So, und dann haben wir noch eine Meldung, die auch mit Zahlen zu tun hat. Und zwar die Firma Ookla, für die Leute, die das kennen, ne? Hier auf Speedcheck Tool Fame, wie heißt es nochmal?
Speedtest.net.
Speedtest, genau, ne? Speedtest App.
Und wie oft habe ich Ookla schon aufgerufen? Ich kann es gar nicht zählen.
Genau. Und die Firma Ookla, die hat sich jetzt hier an der Stelle die Performance von dem iPhone 16e mit dem C1-Modem im Vergleich zum iPhone 16 angeschaut, was natürlich ein fairer Vergleich ist, weil die ansonsten von den Ausstattungsmerkmalen, also der MIMO-Konfiguration, Antennenkonfiguration und so, ja, vergleichbar sind, haben sie sich das hier angeschaut und ja, tatsächlich gibt es da zwei Performance-Bilder, die man hier an der Stelle mal anschauen kann. Wohlgemerkt, ne, sie haben hier das mit amerikanischen Netzen gemessen. Das müsste man dann jetzt mal auch für die deutschen Netze machen, weil natürlich da die Frequenzen und die Bandbreiten, die die entsprechenden Anbieter jeweils zur Verfügung stehen haben, großen Ausschlag bei dem Test geben können. Deswegen mit ein kleines bisschen Vorsicht genießen. Ne? Aber jetzt hier in den USA haben sie da ihre Vergleichstests gemacht und sie haben ein Worst-Case-Szenario gemessen mit schlechten Verbindungen und haben dabei für das iPhone 16e einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil gemessen im Vergleich zu dem iPhone 16, ne, was ja das aktuelle Qualcomm-Modem drin hat. Und ich sage jetzt einfach nur mal so gerade die Zahlen bei AT&T 10,8 zu 31,1, ja, also fast dreimal so viel. Bei T-Mobile 27,2 gegen 57,3. Noch mehr Unterschied und bei Verizon nur ein kleiner Vorteil, 15,9 zu 23. So, also hier quer durch die Bank das C1-Modem deutlich besser performt. Das scheint also gerade in dieser Situation Worst-Case-Szenario sehr, sehr gut zu performen. Also das ist schon sehr löblich, weil natürlich diese Telefone gerade auch hier in Deutschland, ich freue mich da jetzt schon drauf für O2, natürlich per se dann auch gerne mal schlechte Verbindungen haben. Naja gut, so und übrigens, um das Bild dann natürlich jetzt rund zu machen, haben sie auch das Gegenteil gemessen, Peak Performance, also höchsten Datendurchsatz, dann natürlich auch mit bester Verbindung. Und da hat dann das iPhone 16 mit dem Qualcomm-Modem tatsächlich ein bisschen was, einen Vorteil gegenüber dem 16e, beziehungsweise teilweise auch ein bisschen was mehr. Da können wir auch mal gerade die Zahlen anschauen. Bei AT&T ist das 634 gegen 544. Bei T-Mobile 889 gegen 627. Das ist schon ein krasser Abstand. Was auch immer da jetzt nochmal der Unterschied ist. Wie gesagt, könnte auch mit den Frequenzen oder sowas zusammenhängen. Und bei Verizon 660 gegen 496. So, also da sind dann im Prinzip ähnliche Differenzverhältnisse, nur halt eben umgeschlagen dann jetzt, dass das iPhone 16 dann besser performt. Ne? Also sieht man hier ganz deutlich, die C1-Modems, die arbeiten in Worst-Case-Szenarien deutlich besser, in Peak-Performance-Szenarien allerdings dann umgekehrt nicht ganz so gut wie die Qualcomm-Modems. Und letzten Endes muss ich dazu sagen, ja, ne, hätte ich auch erwartet, weil die Qualcomm-Modems, das habe ich zumindest in der Vergangenheit immer wieder mal gelesen, sind vor allen Dingen auch performance-optimiert. Und das sieht man hier bei Apple ganz deutlich, dass das C1-Modem halt eben nicht auf Performance optimiert ist, sondern wahrscheinlich auf energieeffizientes, schlechtes Empfang haben. Das, was die meisten Leute wahrscheinlich im Durchschnitt die meiste Zeit haben werden. Ne? Deswegen bin ich gespannt drauf, Zahlen hier für Deutschland zu sehen. Ne? Ja, sehr schön. Gefällt mir sehr. Also ist zumindest das, was versprochen worden ist. Deswegen haben sie es ja auch in das 16E eingebaut.
Ja, ja, für den neuen Chip auf jeden Fall ein Erfolg. Ja, müssen wir einfach mal so, wenn sie den Chip noch für sich bauen und wirklich optimiert haben, und dann, ja, dann haben sie ja wirklich fast alles umgesetzt, was da so reingehört.
Ja, genau. Es ist noch das Stretch-Goal. Also natürlich wird das sehr viel Arbeit sein für die Engineers an der Stelle, aber jetzt so nach außen hin gesehen ist es jetzt nur noch das Stretch-Goal, die Performance auf das Level zu bringen, dass sie mit den Qualcomms gleichziehen. Aber das werden sie bestimmt auch hinkriegen. Das wird, wird nicht Fokus gewesen sein von diesem Design jetzt hier oder von dieser Variante C1.
Ja. Ja, und vor allen Dingen auch die Unabhängigkeit von anderen Chip-Herstellern. Ne? Das
ja,
ist, glaube ich, das größte.
Genau, das ist im
größte
Prinzip
Goal das für ein Apple.
Ja, genau. Das macht das meiste aus. Ne? Deswegen wurde ja auch gesagt, das hatte Johnny Strugi ja auch ganz klar in dem kurzen Interview, was er dazu gegeben hatte, gesagt, das ist nur der Anfang. Ne? Das ist eine ganze Plattform von Chips und Designs, die sie da gemacht haben und auch noch machen werden. Und im Prinzip werden sie da, so wie sie das auch bei den anderen Sachen gemacht haben, dediziert für die Geräte passend jetzt Designs liefern. Und ja, das hier ist das energiesparende Design, was sie geliefert haben.
Hm.
Ja, sehr schön.
Das da fehlen nur noch die Displays.
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung.
Ja.
Also selber designen tun sie die ja schon und Chips machen auch. Ob sie jetzt da jemals irgendwie hingehen werden und die selber fertigen, das wage ich zu bezweifeln, weil das halt eben Milliardeninvestments sind. Ne? Also diese Produktionsstraßen von Halbleitern genauso wie von Displays, die sind ja so enorm teuer, dass man das eigentlich nicht selber machen möchte. Ne? Also ich glaube nicht, dass sie in solche Richtungen noch gehen werden. Also wenn sie da alles ownen bis hin zu den Treiber-ICs, was sie ja jetzt auch schon gemacht haben in der letzten Zeit. Und sie geben im Prinzip die Chemie vor und forschen für sich selber und lassen das ja dann eigentlich nur noch fertigen von den Fertigern, die die entsprechenden Kapazitäten haben. Dann entspricht das ja genau dem, was man auch bei den anderen Sachen, die sie machen, schon gesehen hat. Siehe Chips bei TSMC und bei allem anderen. Naja, aber letzten Endes schon sehr schön. Dieses Jahr werden ja dann jetzt zwei wesentliche Elemente neu kommen. Auf der einen Seite das C1-Modem, was wir schon beim 16E gesehen haben und was ja jetzt den Gerüchten zufolge in die iPhone 17 kommen soll. Das ist ja dann jetzt der Apple-eigene Wi-Fi- und Bluetooth-Chip, der ja quasi auch fertiggestellt sein soll. Das ist natürlich auch jetzt bei weitem nicht so herausfordernd als Chipdesign, aber natürlich auch noch eine der wesentlichen Komponenten, die sie noch komplett selber bei sich herstellen können und was sie dann jetzt dieses Jahr wohl tun werden. Ne? Haben wir noch nicht viele, viele Details zugehört, aber das wird halt eben auch so ein Ding sein, was jetzt für den Nutzer so mehr oder weniger einfach nur ja ist drin sein wird, ne? Wenn das entsprechend die Performance liefert. Wobei bei der Performance von dem C1 hätte ich mir mehr Sorgen gemacht als um den Wi-Fi und Bluetooth-Chip. Ne? Die werden wahrscheinlich nicht so herausfordernd sein. Na gut. Ja, sind wir gespannt. Ne? Da wird auf jeden Fall dieses Jahr noch so das ein oder andere Spannende kommen. Und damit, ja genau, sind wir auch durch die Nachrichten durch und kommen zur jüdischen Küche. Und da können wir gleich nochmal einsteigen hier mit dem Thema TV Plus. Das hatten wir ja eben schon mal bezüglich Culver City Studios hier. Hier hat The Information noch eine Kleinigkeit geliefert. Und zwar haben die hier irgendwie eine Zahl in den Raum geworfen, dass TV Plus pro Jahr $1 Milliarde verlieren soll. So, das kann man jetzt als Verlust oder Ausgabe darstellen. Da wurde aktiv drüber diskutiert in den sozialen Medien, nachdem das gekommen war als Meldung. Und ja, letzten Endes verwundert uns das natürlich nicht. Ne? Also, dass sie jetzt bei den hochpreisigen Produktionen, die sie jetzt in der Vergangenheit gemacht haben, da aktuell noch nicht in den positiven Zahlen sind, was jetzt dann das Verhältnis von Produktionskosten und Nutzungs-, also zahlenden Nutzern ja letzten Endes geht, das ist schon irgendwie anzunehmen, weil das ist ja bei vielen anderen auch so. Ja, ich habe mir zum Beispiel eben noch sagen lassen, dass Disney Plus 14 Milliarden Dollar in den Miesen sein soll. Das heißt also, dass die auch signifikant investieren aktuell noch. Und ja, bei Netflix weiß ich es jetzt nicht genau. Die investieren allerdings insgesamt 18 Milliarden pro Jahr. Ob und was da jetzt an Gewinn gemacht wird, wissen wir nicht. Aber naja, gut, die sollen ja positiv sein. Ne? Die sind ja auch der große Platzhirsch und mit ihren Dutzenden von Preisanhebungen wahrscheinlich mittlerweile in der Gewinnzone. aber ja, prinzipiell ist das zu erwarten bei Apple, dass sie da wahrscheinlich noch nicht groß genug sind für. Ja, interessanterweise, was ich eben auch noch gelernt habe, das ist, dass die Integration in Amazon Prime Video wohl einen signifikanten Abonnentenboost bei TV Plus ausgelöst haben soll. Das hat leider keine Zahl dran hängen gehabt, aber ja, das muss wohl eine der besten Entscheidungen gewesen sein. Also diesen TV Plus Kanal bei Prime Video in der App drin zu haben, was ja dann auch auf den Sticks und überall, wo Prime Video läuft, dann quasi gesehen und abonniert werden kann. Ne? Tja, kann ich mir schon vorstellen. Ne? Das ist bestimmt eine gut laufende Plattform, die Video-Sticks.
Ja, auf jeden Fall. Ja, war das nicht damals so, dass die Amazon das unterbunden hat, dass die da drauf dürfen und dann haben sie irgendwann einen Deal gemacht, dass Amazon bei Apple und hin und her, also ich meine, da war irgendwas, dass Apple TV da nicht am Anfang drauf kann, weil seit 2019 ist Apple TV ja da und das ging ja auf Android-Geräte ja grundsätzlich schon immer.
Ja, es gab da irgendeinen Knatsch. Also die waren sich da ja wohl scheinbar nicht einig, was die Tantiemen anging. Ich erinnere mich, dass Jeff Bezos sich geweigert hatte, die 30% oder was, 30 waren es, zu bezahlen. Und auch diese Sonderregelung mit dem, dass es dann nach einem Jahr auf 15% runtergeht, wollten sie ja nicht akzeptieren. Und den Gerüchten zufolge haben sie ja dann einen guten Deal ausgehandelt, nachdem Netflix da ja wohl auch schon einen Deal hatte, vorher verhandelt hatte. Und als sie den dann da sich geeinigt hatten, dann haben sie ja dann irgendwie, dann sind sie Freund geworden und haben dann da ihre App released für das Apple TV und dann wahrscheinlich dann Apple auch die Möglichkeit gegeben, da mit auf die Plattform drauf zu gehen im Gegenzug. Ja, aber das wissen wir nicht genau. Ist eine Vermutung. Ne? Naja, sehr gut. Aber nichts Unerwartetes, würde ich sagen, um jetzt nochmal auf die 1 Milliarde zurückzukommen. Und ja, viele Leute sehen es als Investment und so würde ich das letzten Endes auch sehen. Und wohlgemerkt, sie haben es ja. Ist ja jetzt nicht so, als würde ihnen das Geld ausgehen. Das 1 Milliardchen, das kriegen sie schon noch verbucht. Ne? Das ist ja jetzt im Verhältnis zu dem, was die an Gewinn machen, echte Kleinigkeit. Ja. Ja. Na ja, sehr schön. Das erinnert mich aber dran, dass ich noch ein paar neue Sachen gucken muss. Ich habe jetzt irgendwie einige Monate keine TV-Plus-Sachen geschaut. Muss ich mal nochmal reinschauen.
Sehr gut. Wie immer kommt die Frage bei Apple TV, wie sieht's aus mit Ted Lasso?
Nee, hab ich tatsächlich noch nicht geschaut. Aber ich bin ja jetzt auch nicht so der Fußballer. Für mich ist das nicht so super.
Reinvoll. Ja, bin ich auch nicht. Aber wirklich, die Serie ist halt super witzig. Das ist halt Komödie. Ist einfach, ja. Kann man nur empfehlen. Also ja. So eine tolle Serie.
Ja, mal gucken. Vielleicht schaue ich es ja doch mal an. Nicht auszuschließen. Sehr gut. So, dann haben wir natürlich zwei Sachen sogar von Ming-Chi Kuo. Und die erste ist auch tatsächlich so ein kleines WTF. Denn QO gerüchtet, gibt es eine Rückkehr von Liquid Metal? Ja, ist es denn die Möglichkeit? Da haben wir doch letztlich noch drüber gesprochen, ne? Sascha hat, glaube ich, letzte Folge noch von den Sim-Eject-Tools gesprochen, die ja eine Zeit lang mit Liquid Metal gefertigt worden sind und nicht zu verbiegen gewesen sind. Seit langem übrigens nicht mehr der Fall. Ich teste das immer damit, dass ich die Dinger verbiege und 80% meiner Eject-Tools sind verbogen. Und ich benutze dann natürlich die unverbogenen, ja, die aus Liquid Metal sind, die definitiv sich nicht verbiegen lassen. Und dieses Liquid Metal, was ja leider nie zum Einsatz gekommen ist, Apple hatte da ja irgendwie so einen exklusiven Vertrag, glaube ich, im Smartphone-Markt für ein paar Jahre gehabt und hat dann auch aktiv danach gesucht, das irgendwie einzusetzen, hat aber dann da scheinbar nichts gefunden, was irgendwie dann sich einzusetzen gelohnt hat. Und dann haben sie dann wohl, um den Vertrag nicht komplett ungenutzt auslaufen zu lassen, dann halt eben diese Sim-Eject-Tools mit Liquid Metal fertigen lassen. Und so sind wir dann zu diesen unverbiegbaren Eject-Tools gekommen. Und letzten Endes dieses Liquid Metal, ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig auswendig, ne, aber das ist halt eben sehr verwindungsresistent, also sehr, sehr steif. Ich muss nochmal nachgucken, was die genauen Eigenschaften sind. Ist jetzt sehr, sehr lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Also bei den Sim-Eject-Tools ist es definitiv so, dass man sie nicht verbogen bekommt. So, also das scheint wohl irgendwas mit Steifigkeit zu tun zu haben. Lustig, dass der Name da das Gegenteil aussagt, ne? Aber das ist dann ja nochmal eine Sache für sich. Was Ming-Chi Kuo jetzt hierzu gemeldet hat, das ist, Liquid Metal soll im Scharnierbereich des iPhone Fold zum Einsatz kommen, scheint der aktuelle Plan zu sein. Und Kuo weiß jetzt zu berichten, dass Liquid Metal die Lösung gegen die Falten auf dem Display sein soll. Was konkret da jetzt die Lösung ist, hat er natürlich weder gewusst noch irgendwie ahnen können. Also müssen wir mal offen lassen. Aber soweit wie er das mitbekommen hat, soll der Einsatz von Liquid Metal im Scharnierbereich oder als Scharniermaterial, das ist nicht hundertprozentig klar gewesen bei seiner Übersetzung, die Lösung für die Falten auf dem Display sein. Können wir mal gespannt sein, was da letzten Endes der Trick ist. Aber irgendetwas scheinen sie mit dem Liquid Metal gemacht zu haben, dass sie das da einsetzen können. So, und das wäre jetzt tatsächlich, das schrieb er dann selber hier auch nochmal, das erste Mal, dass Liquid Metal tatsächlich in größerem Maßstab irgendwo in einem Serienprodukt zum Einsatz kommt. So, hat er auch gesagt. Und interessanterweise, das scheint schon wichtig zu sein, dass sie das jetzt hier brauchen für die Problemlösung, ne, was eventuell halt eben hier diese Faltenthematik angeht. Denn das scheint gar nicht mal so günstig zu sein, das Material. Er schätzte hier, dass alleine das Scharnier, also er nahm hier jetzt an, dass das Scharnier ist, wenn ich das richtig übersetze, 70 bis 100 Yuan kostet, was dann 9 bis 13 Euro wären. Für ein so ein Metallbauteil ist das scheißen teuer. Ne? Normalerweise kosten die im Cent-Bereich und dann ist es schon viel. Ne? So, wenn du jetzt irgendwie Edelstahl machst oder sowas oder eloxiert oder ne, diese Geschichten, das wird natürlich dann nochmal teurer. Aber hier sprechen wir ja jetzt nur von so einem Scharnierelement. Da muss natürlich dann jetzt nicht viel Oberflächen behandelt werden. Und dass es dann 9 bis 13 Euro kostet, ist wahrscheinlich dann der Indikator dafür, dass es dann das Liquid Metal schuld ist, dass es so teuer ist. Was natürlich das noch umso spannender macht, was das wohl für eine Lösung sein mag. Ne? Irgendwas total fancy, physikalisch total fancy, stelle ich mir das jetzt irgendwie vor. Mal gucken, wir lassen uns überraschen und prinzipiell, das iPhone Fold wird irgendwie immer konkreter tatsächlich. Ne? Also das muss man ja mal noch dazu sagen, da gibt es jetzt Gerücht um Gerücht. Jetzt scheint das echt langsam loszulegen, das Thema. Ne? Vielleicht ist es Liquid Metal gewesen. Ne? Vielleicht ist das die Lösung gewesen, die sie alle gesucht haben. Ja, Kuo sagt, dass wahrscheinlich in Kürze alle Smartphone-Hersteller Liquid Metal für ihre Lösungen verwenden würden, wollen würden. So, deswegen schätzt er da jetzt ein, dass die da, der Hersteller da jetzt allgemein sehr großen Erfolg haben wird, was umso spannender ist dafür, was sie da wohl draus gemacht haben. Naja, wir sind gespannt, werden es im Auge behalten. So, dann haben wir noch eine Meldung von Ming-Chi Kuo und da geht es um die Chips, die bei Apple jetzt in der nächsten Zeit in Planung sind. Das hat er auf X getwittert. Das hat er, glaube ich, beides auf X getwittert. Ja, so sage ich das in Zukunft. Da habe ich beides mal einmal gesagt. Und er hat jetzt hier gesagt, dass die A20-Chips, das ist die Generation für die iPhones 18, also für nächstes Jahr 2026. Die A20-Chips, die sollen erst im 2-Nanometer-Prozess gefertigt werden. Wir erinnern uns, TSMC ist gerade im Trial-Prozess für den 2-Nanometer. Wir hatten eigentlich angenommen, dass das dieses Jahr schon was werden könnte für den A19. Kuo hatte das allerdings ja auch schon mal einmal zumindest vermutet, dass es eventuell dieses Jahr noch keine 2-Nanometer-Chips geben wird. Und das hat er jetzt hier an der Stelle nochmal bestätigt. Also Apples aktueller Plan sei, den A20 als ersten Chip nächstes Jahr im 2-Nanometer-Prozess herzustellen und der A19, der soll noch im N3P hergestellt werden, also in dem zweite Generation 3-Nanometer-Prozess, ne, der kostenoptimierte und yieldoptimierte, wo wir immer wieder schon von gesprochen haben. Und da scheinen sie dann jetzt für die nächste Runde dieses Jahr erstmal drauf zu bleiben. Ja, gut. Muss wahrscheinlich irgendwelche Abhängigkeiten haben, denn, wie Kuo hier auch noch zu berichten wusste, soll TSMC's Trial Yield, also die Vorserienproduktion für den 2-Nanometer-Prozess, sehr erfolgreich laufen. Vor 3 Monaten habe man schon eine Yieldrate von 60 bis 70% erreicht, was mittlerweile allerdings noch deutlich darüber liegen soll. So, und ich gehe davon aus, dass er hier nicht den Ausschuss meint, sondern halt eben den Yield. Das ist manchmal etwas schwierig rauszulesen. Wir kennen das Thema. Ich nehme an, dass das also der Teil ist, der nicht Ausschuss ist, von dem er hier spricht. So, ja, also 60-70% wäre schon gut. Und wenn das jetzt noch deutlich höher ist, dann sind sie eigentlich verdammt gut dabei. Ja, wenn ich diese Zahlen sehe, dann würde ich eher sagen, warum sollten sie nicht ASAP auf 2-Nanometer gehen? Ne? Das widerspricht sich so ein bisschen gegenseitig, was er da berichtet. Andererseits, vielleicht ist es irgendeine Abhängigkeit. Ja, was weiß ich. Ne? Vielleicht haben sie nicht mehr exklusiv den 2-Nanometer-Prozess. In der Vergangenheit hatten sie ja eine Zeit lang exklusiv den neuen Prozess. Oder sowas in der Richtung. Habe ich aktuell nichts gehört, ist nur Mutmaßerei. Aber ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz, man wundert sich, dass das irgendwie nicht so hundertprozentig zusammenpasst. So dermaßen gute Yieldraten jetzt schon und dann noch über ein ganzes Jahr warten, bis sie das erste fertigen wollen. Ne? Naja, mal schauen, was sie draus machen werden. So. Es ist aber, um das vielleicht noch gerade dazu zu sagen, nicht hundertprozentig klar, ob er alle Chips damit meint oder ob er meint, dass nur der A20 von den A-Chips der erste sein wird, der den 2-Nanometer benutzt. Ne? Also wohlgemerkt, das, was Kuo da immer, wenn er das twittert, schreibt, das ist ja immer alles sehr kurz und kompakt. Er hat dann keine langen Ergüsse da stehen und da ist dann immer so ein bisschen was Auslegungssache, was er meint, wo ich gerade drüber nachdenke, vielleicht meint er einfach von den A-Chips den ersten, der in 2-Nanometer gefertigt wird. Weil er ja schreibt, der A20 ist der erste, der in 2-Nanometer kommen wird. Vielleicht bezieht er sich da auf die A-Chips. Dann könnte natürlich sein, dass der M5 zum Beispiel vielleicht doch schon in 2-Nanometer kommt. Ja, warum auch immer. Ne? Eigentlich haben sie ja in der Vergangenheit die Flaggschiff-Chips immer als erstes auf den neuen Prozess gebracht und vor allen Dingen dann die kleinen Flaggschiff-Chips, also eben die A-Chips und den normalen M als erstes. Ne? Tja, das Thema kennen wir ja schon. Naja, wollen wir mal schauen. Irgendwas haben sie da wahrscheinlich geplant. So, dann haben wir natürlich wieder eine kleine Runde von Mark Gurman, der im Power On Newsletter wieder einige Kleinigkeiten berichtet hat. Und da geht er einmal auf ein weiterführendes Gerücht ein. Wir erinnern uns, dass er jetzt in den letzten Wochen immer und immer wieder von den AirPods mit Kameramodulen gesprochen hat. Da gibt es jetzt aktuell, glaube ich, nichts Neues zu. Aber es gibt ein neues Produkt, was jetzt auch scheinbar mit mindestens einer Kamera versehen werden soll oder könnte. Und das ist die Apple Watch. Tja, irgendwie scheinen sie momentan Interesse daran zu haben, das bei allem einzubauen, könnte man zusammenfassen. Ne? Weil viel mehr bleibt dann nicht mehr übrig. Ne? AirTags vielleicht noch, da war es da alles durch.
AirPods.
Ja, AirPods sind sie ja dran. Ne? Genau. So. Und ja, also letzten Endes betonte er hier, dass mit demselben Evaluationsthema, was sie halt eben aktuell auch in Richtung AirPods am Machen seien, sie auch am Überlegen wären, eine Kamera in die Apple Watch zu integrieren. Hier geht es natürlich auch, zumindest nach dem, was Gurman jetzt hier mutmaßt, darum, Visual Intelligence optimiert anzusteuern. Das hat er ja letzte Woche auch schon für die AirPods vermutet gehabt. Und eventuell dann auch direkt in die Apple Watch zu integrieren. So. Weiß ich jetzt nicht. Ne? Auf Social Media habe ich dann gleich schon so Leute gesehen, die dann so die Uhr vor sich herhaltend dann da rumgelaufen sind und natürlich ganz urig vor sich herhaltend, denn in dem Gerücht zufolge, was Gurman hier berichtet hatte, soll die Kamera so im Bereich der rechten Taste und oder der Digital Crown sein. Die Mockups, die sie dann bei Social Media gemacht haben, war dann gleich, dass die Kamera in der Digital Crown ist. Das wäre natürlich technisch eine Möglichkeit, wo man dann jetzt eine große Linse unterbringen könnte, wenn das mechanisch überhaupt geht, ich weiß es nicht. Und das ist aber so ein bisschen konfus, weil man müsste halt eben dann, um nach vorne zu zeigen, so sehr verrenkend die Seite der Uhr nach vorne halten. Ja, und das jetzt für Visual Intelligence, was er dann eher so mitlaufen soll, zu machen, das schreit nach verkrampften Muskeln. Weiß ich nicht, ob das gut wäre. Und deswegen wage ich das Ganze noch so ein bisschen was mit so einem WTF zu hinterfragen. Mal gucken. Also ich habe das Gefühl, dass das so eine Evaluationsrunde ist, wo sie momentan irgendwie versuchen, Kamera-Feeds irgendwo in Produkte zu integrieren mit, also wenn das so kolportiert wird, dass das für Visual Intelligence ist, dass das stimmt, ne? Dass dann halt eben einfach überlegt wird, wie man das sinnbringend irgendwo, ohne dann die ganze Zeit mit Verrenkungen rumzulaufen, einsetzen kann. Ansonsten kann man ja auch einfach das iPhone rausnehmen und das hochhalten, wie man es jetzt aktuell schon kann. Ne? Also das wäre jetzt kein wirklicher Mehrwert für meinen Geschmack, dass sie das dann jetzt in der Apple Watch so machen, dass man die so schräg vor sich halten muss die ganze Zeit. Vor allen Dingen kannst du dann nicht ordentlich aufs Display gucken, während du sie so nach vorne in deine Richtung hältst. Ja gut, also vielleicht sind es auch einfach nur Prototypen am Evaluieren und sind da so ein bisschen was am Gucken. Aber irgendwas wollen sie machen damit. Ne? Hundertprozentig klar ist mir das ja auch immer noch nicht. Vor allen Dingen auch, wie man das halt eben ohne signifikanten Strom und überhaupt, also wie soll man das überhaupt zum iPhone bekommen, ohne dass man es per Funk überträgt? Das wird unheimlich Daten kosten. Wenn man es auf dem Gerät auswertet, wird signifikant Performance in der Hardware brauchen, Akku ziehen. Also ich sehe da bei den AirPods genauso wie bei der Apple Watch bei beiden eigentlich so wenig Spielraum für entweder Rechenpower und oder Transmit-Power, also um große Datenströme übertragen zu können in iPhone-Richtung, dass das für beide weiterhin konfus für mich ist. Ne? Tja, bin mal gespannt. Irgendwas wird es sein, aber irgendwie ist das Bild noch nicht da. Ne? Irgendwas fehlt da noch, um das rund zu machen. Ja, mal schauen, wie sie es überhaupt lösen wollen. Ne? Bisher hat keiner eine Idee gehabt. Na schön. Ja, also was Görman hier vermutete oder sagte, das ist, dass sie das überlegen würden, für das Standard und oder das Ultra-Modell zu machen. Also jetzt nicht nur ausschließlich Ultra, sondern Standard ist dann, wenn schon definitiv in der Diskussion. Aber ja, wie gesagt, wahrscheinlich geht es einfach nur darum, irgendwelche Prototypen zu bauen oder sowas aktuell. Na gut. So, ja, wo wir schon bei der Apple Watch sind, noch eine komische Geschichte, die er da noch zu erzählen hatte. Und zwar geht es um die Apple Watch SE. Die ist ja so der letzte verbliebene günstige Anbieter von einem Produkt, wo wirklich signifikant der Preis reduziert worden ist nochmal im Vergleich zu den anderen Produkten. Und das ist ja jetzt hier bei der Apple Watch SE genauso, wie das bei dem iPhone SE auch gewesen ist. Deswegen hießen die ja auch so. Und ja, was er jetzt hier zu berichten hatte, das ist, dass Apple hier gerne den Preis drücken wollte für diese SE-Version. Vor allen Dingen für die Nutzung von Kindern war hier das Argument. Und ne, dafür hatten sie ja auch in der letzten Zeit einiges an Support eingeführt, dass man ne, diese Kinderuhren einrichten und warten kann aus der Ferne. Und da natürlich dann auch die SEs angepriesen als günstigen Einstieg. Und ja, die $249, die sind ihnen da aktuell nicht günstig genug, wie es heißt. Vor allen Dingen, weil Konkurrenzhersteller da wohl deutlich drunter sind vom Preis. Also so in Richtung $200 liegen wohl für viele Produkte. Und ja, da soll dann bei Apple die Idee aufgekommen sein, die Apple Watch SE in Kunststoff zu fertigen. Und das wurde dann wohl evaluiert und dann wurde mal wieder festgestellt, dass Apple Kunststoff nicht kann. Denn nach aktuellen Berichten von Görman hier soll die Kunststoffversion der Apple Watch SE genauso teuer sein wie die Nicht-Kunststoff-Version in der Produktion. Das heißt also, aktuell sitzt sie da sehr unglücklich mit dem Ergebnis und ja, würden logischerweise jetzt gerade hadern damit, die herauszubringen, logischerweise, weil es natürlich keinen Vorteil bringt. Ja, da sieht man, wie gut und optimiert mittlerweile dieser Prozess mit den CNC-Fräsen und diesem Ausfräsen von den Aluminiumblöcken geworden ist, ne, dass sie da wirklich nach eigenem Gusto keinen wesentlichen Vorteil mehr rausholen können, wenn sie da auf ein Kunststoffmodell umstellen. Das ist schon faszinierend. Ne?
Ja, aber es gibt mit Sicherheit Hersteller, die Kunststoff da ganz anders noch bearbeiten können. Also
ja, klar.
Ne? Also, Kunststoff wird in solchen Massen produziert und ist so preiswert. Also da muss es eine Lösung geben. Weiß nicht, wie er da auf diese Idee kommt, dass die Kunststoffversion gleich teuer ist. Also ja, mag sein vielleicht jetzt, aber das kann man mit Sicherheit anders machen.
Ja, also er meinte natürlich Herstellungskosten. Ne? Also die Herstellungskosten sollen gleich sein. Und das bringt dann halt eben keinen Vorteil. Warum das so ist, hat er natürlich nicht berichtet. Können wir dann auch wieder nur mutmaßen. Im Prinzip natürlich, das Kunststoffteil wird es nicht sein, weil das wird halt eben dann schon irgendwo Spritzguss sein, der irgendwo aus der Spritzgussmaschine rausgefallen kommt. Das ist Cent-Kleckerei. Aber ja, das ist nix, ja. Wer weiß, was sie jetzt ansonsten für Herausforderungen bei dem Design gehabt haben, wo sie bisher auf das Metallgehäuse gesetzt haben. Das weiß ich natürlich nicht.
Na gut, die ganze Renewable-Sache, ja, also Kunststoff ist halt nicht nachhaltig. Ne? Die anderen Sachen, die kann man natürlich wieder recyceln. Ich meine, klar, mittlerweile kannst du auch Kunststoffe wieder recyceln, aber in der Größenordnung ist das ja, macht das ja schon einen Unterschied. Und wir haben es ja bei den iPhones C gesehen, da war, also das waren ja so Spielzeugtelefone. Mhm. Also es war ja überhaupt nicht so die Qualität, die man so von Apple gewohnt war. Und irgendwie sind die, also ich fand sie damals nicht verkehrt, aber irgendwie haben die sich ja nicht durchgesetzt oder Apple hat diesen Weg gar nicht mehr weiter verfolgt.
Ja, genau. Das ist ja damals dann auch die Erkenntnis gewesen, ne? Wo wir dann auch alle gesagt haben, Apple kann kein Kunststoff. Und ja, scheint sich hier einfach nur zu bestätigen, was auch immer jetzt konkret das Problem ist. Vielleicht werden wir es noch herausfinden. Ja, aktuell sollen sie auf jeden Fall da nicht glücklich mit sein. Einen zweiten Punkt hatte er hier noch erwähnt, und zwar, das Design-Team sei außerdem auch mit dem Design nicht glücklich. Mhm. So, also irgendwo scheinen sie dann da auch noch Kompromisse gemacht haben zu müssen, was natürlich dann bei Apple oberste Priorität hat natürlich. Und dann ist natürlich ein absolutes No-Go. Naja gut, aber für denselben Preis werden sie die so oder so nicht bringen. Also wenn sie jetzt den Nachfolger der SE für denselben Preis als Kunststoffversion bringen, das wird ja kein Mensch kaufen. So. Tja. Naja. Interessant, dass sie das hier bei der Apple Watch noch treiben, ne? Um das gerade mal zu berichten. Also jetzt hier eine günstige Version explizit noch zu machen mit einer Kunststoffversion. Ne? Denn wie wir ja gerade frisch diskutiert haben, beim iPhone haben sie es genau andersrum gemacht. Ne? Da haben sie Abstand von dem günstigen Design genommen und sind hochpreisig geworden. Was immer noch absurd ist ein bisschen.
Ja, aber die... Der Tim Cook hat ja auch mal auf die Frage gesagt, was so die größte Errungenschaft seiner Karriere ist oder seiner Zeit war bei Apple oder ist. Und da hat er ja darauf geantwortet, also dass man in Zukunft über diese ganze Health-Sache wahrscheinlich geschichtlich erzählen wird, dass das ein super Einstieg war. Und ich glaube, das sind halt die Devices, die am Arm sind. Und wenn man das halt mit einem guten Preis irgendwo, ne, also hat man ja gemerkt, viele Leute haben sich eine Apple Watch geholt, aber dann diese SE, weil die halt alles geliefert hat, was du so brauchst im Health-Bereich. Und Daten kommen auch an, also man kann damit arbeiten. Da gibt es ja auch immer diese verschiedenen klinischen Studien, die Apple da auch mitmacht, mit Herzgesundheit und. Also das ganze Health-Thema ist halt ein Riesenmarkt. Und ich glaube, die brauchen halt möglichst viele Devices, die Daten sammeln, die ja, die weiter in die Richtung gehen.
Ja. Ist nachvollziehbar, ne? Aber letzten Endes hinterlässt das halt eben auch wieder so ein bisschen was einen schizophrenen, eine schizophrene Situation, dass sie auf der einen Seite die günstigen Geräte spürbar teurer machen und auf der anderen Seite versuchen, das irgendwie noch beizuhalten oder sogar noch günstiger hinzukriegen. Ja, ich bin mal gespannt, was sie mit der Apple Watch SE machen werden, ob sie die so lassen werden unter SE, so wie sie das dann eben als günstige Variante ja bei den iPhones eben dann auch die ganze Zeit in der Vergangenheit gemacht haben, oder ob sie die dann jetzt auch anders nennen werden, ob sie die jetzt auch Apple Watch 10e oder X, was haben wir denn jetzt überhaupt, 10, die 10 kommt, ne? Ja genau, 10e nennen werden. Ja, naja gut, also ist ein bisschen konfus, mal gucken, was da letzten Endes bei rauskommt. So, dann, wo bin ich gewesen? Da, noch zwei kleinere Themen von Mark Gurman. Und zwar, einmal hat er jetzt final bestätigt, dass die iPhone 17, also genau genommen hat er hier geschrieben, dass das iPhone 17 Basismodell, ne, also das iPhone 17 ohne was, dass das jetzt Promotion bekommen soll. So, scheinbar hat er nicht gesteckt bekommen, ob alle Modelle Promotion bekommen sollen, denn aktuell bliebe dann jetzt noch eine Aussage offen bezüglich dem iPhone 17 Air, ne? Also das Ding, was der Ersatz von dem Plus werden wird, dieses dünne Modell. Und da haben wir noch nichts ausdrücklich zugehört. Die Pro-Modelle logischerweise werden Promotion haben. Das hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon gehabt. Aber es hieß ja eben, dass In der Vergangenheit hieß das Gerücht immer, alle iPhone 17 Modelle sollen Promotion bekommen. Und was er jetzt hier aber nur gesteckt bekommen hat, ist, dass das Basismodell Promotion bekommt. So, wollen wir mal gucken. Aber aktuell sieht es so aus, als würden alle Modelle Promotion bekommen, was ja dann bedeutet 120 Hertz, always on und vor allen Dingen mit den niedrigen Taktraten sehr stromsparend, always on und so weiter. Also das hat ja einige Vorteile letzten Endes als Technologie. Ja, so, also müssen wir mal abwarten. Aber zumindest ein Gerät mehr auf der Liste zum Abhaken, sagen wir es mal so. So, und auch Mark Gurman konnte den Power-On-Newsletter nicht beschließen, ohne noch einmal übers iPhone Fold gesprochen zu haben. Und er hatte da an der Stelle jetzt auch nochmal bestätigt, dass das Gerät schon in 2026 erwartet wird. Das hatten wir ja gerüchtemäßig schon gehört. Und er hat auch nochmal bestätigt, dass es dem Buchstyle entsprechen soll, also dieser Variante, wie wir das schon beschrieben hatten, dass es wie ein Buch auf- und zugeklappt wird, in dem Innenbereich dann das faltbare Display hat, welches dann auch quasi auf doppelte Größe aufgefaltet wird und im zugeklappten Zustand auf der Außenseite auch nochmal, ich glaube nur auf der Oberseite hatte er geschrieben, auch nochmal ein Display haben wird, was dann nicht faltbar ist, ein normales, klassisches und in diesem Sinne also mehr oder weniger das Design hat, wie die anderen Buchstyle-Geräte, die es auch schon gibt. Er hatte hier als Beispiel das Samsung Galaxy Z Fold Line angegeben, habe ich aber jetzt nicht nachgeguckt. Wird wahrscheinlich ein Buchstyle-Telefon sein. Ja, gut. Was er da noch zu berichten wusste zu, das ist, dass viele Technologien vom iPhone 17 Air hier auch zum Einsatz kommen sollen. Ich nehme dann mal an, dass die so im Tandem entwickelt worden sind. Dann macht das ein bisschen mehr Sinn, dass sie das auch irgendwie in beiden Modellen dann ausrollen. Und also nacheinander, ne? Klar, das Fold wird dann ein bisschen später kommen. Das Air kommt ja dieses Jahr schon. Aber er sprach zum Beispiel davon, dass beide dieselbe 48-Megapixel-Kamera auf der Rückseite einsetzen sollen und dass zum Beispiel das C1-Modem auch bei beiden zum Einsatz kommen soll. So, C1-Modem hat mir jetzt so ein bisschen was die Braue gehoben, weil da hätte ich jetzt vielleicht eher angenommen, dass sie da noch auf das C2 warten oder einen Qualcomm-Chip einbauen, weil ja, wie wir uns erinnern, von den vorherigen Gerüchten $2,000 bis $2,500 für das iPhone Fold zu erwarten sind. Aber es könnte natürlich sein, dass das C1-Modem da aus anderen Gründen zum Einsatz kommt. Es wurde nämlich berichtet, dass sie irgendwie Hitzeprobleme mit einem Display-Treiber-Chip hatten und da jetzt kurzfristig sich noch entschieden haben, da die Strukturbreite zu ändern. Ich glaube, es waren 24 Nanometer und jetzt auf 14 oder 16 Nanometer oder sowas zu gehen, wie wir letztlich schon mal besprochen hatten. Nur die State-of-the-Art-Chips werden jetzt in diesen super teuren 3 Nanometer-Prozessen zum Beispiel gefertigt. Alles, was man in größeren Strukturen günstiger fertigen lassen kann, lässt man in größeren Strukturen günstiger fertigen. Deswegen auch diese Display-Chips. Und da sollen sie wohl Hitzeprobleme gehabt haben, was auf der einen Seite zu Problemen geführt haben und auf der anderen Seite haben sie wohl Akkuprobleme gehabt, dadurch, dass der Stromverbrauch von dem Treiberchip so groß gewesen sein soll. Ja, gut, das ist natürlich eine Menge Displayfläche für ein kleines Gerät, ne? Vielleicht ist das tatsächlich eine gewisse Herausforderung. Und da würde natürlich das C1-Modem auch wieder rein spielen in die Gesamtrechnung, denn wie wir ja wissen, ne, wenn es eins kann, dann Strom sparen, definitiv. Ne? Tja. Wobei natürlich ich jetzt schon die Unkenrufe höre, dass ein $2,500-Gerät nicht so schnell ist wie das normale iPhone Pro. Ne? Das wird bestimmt ganz, ganz laut zu hören sein, wenn sich das bestätigt. Naja, gut, wollen wir mal schauen. Vielleicht ist auch noch nicht alles final. Mal gucken, was wir da noch zu hören werden. Ja, sehr gut. Damit sind wir durch die Gerüchteküche durch und haben nur noch gerade eine Runde Updates. Das eine hatten wir eben schon einmal kurz erwähnt. Und zwar der Release-Candidate von iOS, iPadOS 18.4 und macOS 15.4 ist da. Ich habe das hier auf meine beiden Geräte schon installiert. Ja, läuft aktuell eigentlich problemlos. Allgemein auch in der Beta-Phase keine Probleme gehabt in dem Sinne. Auch nicht verwunderlich. Ja, kann man dann jetzt mal gespannt sein, ob sie da noch einen zweiten Release-Candidate nachschieben werden oder nicht. In dem Sinne entscheidet sich dann vielleicht, wann konkret sie dann das Release planen werden. Aber wie eben schon vermutet, wird das wahrscheinlich in Kürze der Fall sein. Das könnte nächste Woche oder übernächste Woche der Fall sein, wenn man mal so schätzen kann, möchte. Und ja, schauen wir mal. So. Und ja, dann hat ein Altbekannter mal wieder ein kleines Update bekommen. Das passiert ja auch ganz, ganz selten mal. Und zwar der MagSafe-Ladepuck hat wieder ein Firmware-Update bekommen. Natürlich wissen wir weiterhin nicht, was sie da tun. Aber es gibt einen neuen Build. 2A146 ist der neue. Der alte war 2A143. Drei Builds haben sie gebaut. Aus der Softwareentwicklungssicht ist das Tagwerk vielleicht. Also nicht so viel Arbeit, aber ja, kommt drauf an, wie man zählt. Ne? Ja, aber irgendwas haben sie gemacht. Update wird von alleine eingespielt. Natürlich haben wir wie üblich keine Kontrolle über diesen Update-Mechanismus. Ja, wenn ihr das iPhone per MagSafe anschließt, wird das aufgespielt, das Update über das iPhone. Wann, wissen wir nicht. Ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Keine Details, kein Detailwissen. Na gut, so, und damit sind wir durch mit den Updates und auch mit der heutigen Folge, würde ich sagen. So, sehr schön.
Genau.
Ja, dann sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne eine E-Mail nerds@apfelnerds.de via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt auch gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich auch sehr gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Ja, ansonsten schaut halt eben auch gerne nächste Woche wieder rein. Wir würden uns freuen und sagen bis dahin auf Wiederhören, auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, schöne Woche. Bis dann, tschüss.